Deutschlandfunk Kultur Interview.
Schaut man sich die Titel der Romane von Dietmar Dart an, dann lässt sich eine gewisse Lust am Untergang erkennen. Die Abschaffung der Arten, Deutschland macht dicht oder auch Leider bin ich tot. Heute laufen die letzten Vorbereitungen für das neue Theaterstück von Dietmar Dart und auch diese Zeilen stimmen nicht gerade optimistisch. Die nötige Folter, Spiel für 6 Unschuldige und ein Bild. Uraufführung ist morgen in Augsburg. Guten Morgen, Herr Dart.
Guten Morgen, hallo.
Es geht um einen Stoff, aus dem echte Albträume sind, nämlich dass eine Videokünstlerin mithilfe eines Neurowissenschaftlers die Menschheit quasi vergiftet, weil ihre Filme direkt ins Hirn gehen und dort nachhaltige Zerstörung anrichten mit weitreichenden Folgen. Wollten Sie endlich mal nicht nur einen Untergang, sondern eben die ganz große Katastrophe schreiben?
Ach, um Untergang geht es mir gar nicht so oft. Mir geht es einfach darum, diesen Satz umzukrempeln, den Walter Benjamin mal gesagt hat. Nicht das Ende ist schlimm, sondern dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Also der Alltag nervt ja viel mehr als die Katastrophen und nervt auch viel mehr Leute, weil viel mehr Leute natürlich Alltag haben als Katastrophe, jedenfalls in unserem noch relativ sicheren Land. Und mir ging es bei dieser Frau weniger darum, sozusagen eine außergewöhnliche Person in die Mitte zu stellen, als eine, die so ein bisschen zuspitzt, was wir alle gerade haben. Weil man erzählt uns ja überall, Ideen sind das neue Geld und du musst kreativ sein. Und ich habe mal in so einem ganz kleinen Laden gearbeitet, wo sogar die Webdesignerin dann die Aufgabe hatte, die Anzeigen zu besorgen, von denen sie dann finanziert wird. Also du musst sozusagen das Geld selber erzeugen, das dein Chef dir dann gibt für das, was du da machst. Und dieses ständige Kreativsein, sich verkaufen, dauernd lernen, wie man an irgendwelchen Schnittstellen von Twitter bis sonst was sich irgendwie darstellt, das ist natürlich extrem zugespitzt dann in der Künstlerin. Und die Künstlerin will sich dagegen aber wehren in dem Stück und sie ist vielleicht auch gar nicht gut weggekommen mit der Idee, sich zu wehren. Und am Anfang sieht es jedenfalls so aus, als sei sie dafür bestraft worden oder als sei sie tot. Und dann sitzen da andere Leute und die geht es eigentlich, die werden ja eigentlich gefoltert. Und das sind so Leute, die denken, sie haben eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht und müssen dann eventuell das Gegenteil lernen, was wir ja alle manchmal müssen.
Aber warum ist es denn ausgerechnet eine Künstlerin, die die Büchse der Pandora öffnet?
Naja, weil ich ein bisschen das mal umdrehen wollte, dass immer so getan wird, als wären die Laborkittel und die Wissenschaftler irgendwie im Gebüsch hinter allem Schlimmen, was uns passiert. Weil de facto ist es ja so, der größte Unsinn, der zum Beispiel mit Computern gemacht wird, wird ja nicht von Programmierern gemacht, sondern von Leuten, die, sagen wir mal, Präsident werden und dann twittern oder solche Scherze. Das heißt, man muss nicht unter allen Umständen sozusagen mehr können als sich darstellen, um ganz schön viel anrichten zu können. Das haben wir, wie gesagt, in Amerika gerade. Und das wiederum schien mir so spiegelbildlich zu, die Leute hören gern Mozart und Beethoven, ohne dass sie unbedingt Noten verstehen können. Das heißt, es geht in vielen Dingen unseres Alltagslebens und unserer Zuspitzung des Alltagslebens, die wir Kunst nennen, im Grunde darum, eine Einstellung, eine Haltung zu den Dingen zu haben und nicht sehr, so sehr darum, Dr. Mabuse zu sein. Also wenn ich den Frankenstein heute machen würde, obwohl, das habe ich ja neulich gemacht in Zürich, dann wäre das auch eher ein Künstler.
Die Vorstellung, dass Videos unsere Gehirne manipulieren, die ist ja umso gruseliger, als dass wir ja eh schon sehr viel auf Bildschirme starren. Sind wir vielleicht längst Teil eines großen Experimentes, ohne es zu bemerken?
Ich glaube, das Schlimmste ist, dass wir gar nicht mal mehr so sehr wie so in klassischen, wir müssen uns wehren, Szenarien von oben beherrscht werden, sondern dass wir die Arbeit denen auch noch abnehmen, also dass wir das miteinander machen.
Das heißt, wie meinen Sie das?
Das heißt beispielsweise, wenn ich so an jüngere Leute, die ich kenne, die noch in die Schule gehen, wovon die terrorisiert werden, dann ist es nicht mehr wie zu unserer Zeit die Lehrer, wo man dann überlegt, dem zünde ich irgendwann mal das Auto an, sondern die machen sich gegenseitig kaputt mit WhatsApp und mit all diesen sozialen Medien. Das heißt, wenn da eine oder einer aus der Reihe tanzt, dann fängt so ein Shitstorm an, dann liegen die aufeinander, so wie in so einem Rugby- oder Football-Ding, wo dann so riesige Menschenhaufen stattfinden, nur finden die halt digital statt. Und das bedeutet, wir brauchen eigentlich gar niemanden mehr, der mit der Peitsche oder mit der Pauke über uns steht und uns den Takt angibt, sondern wir besorgen das sozusagen miteinander gegenseitig. Und das ist natürlich eine Situation, aus der es sehr viel schwerer auszubrechen ist, als in so einem klassischen Theater- oder Film- oder Fernsehserien-Idee, wo es so einen Bösen gibt, der, wenn er übel stirbt, dann ist das Üble sozusagen ausgeglichen und dann sind alle zufrieden. Und dann hast du so das Gefühl, der Zweck heiligt die Mittel, wenn so der rebellische Held, der kleine David, irgendwie die Schleuder hat und den Goliath umhaut. Aber wenn es alles kleine Davids sind, die miteinander jeweils so leben, dass alle anderen Davids mein Goliath Goliath sind, dann wird es natürlich sehr viel schwieriger, weil das kannst du nicht abschaffen, weil wir andererseits nicht außerhalb von Gesellschaft überleben können. Also die Brille und der Zahnersatz und die Klamotten und das, was ich täglich esse und die Wohnung, in der ich wohne, das habe ich ja alles nicht selber gemacht. Das heißt, mir wird jeden Tag klar, ich bin in Gesellschaft und das heißt, ich habe total Angst davor, dass die mich ausstößt, dass die mich irgendwie einsperrt, ausschließt, irgendwas mit mir macht, dass ich sozusagen meine Mittel nicht mehr habe. Und das ist so die sehr, sehr gruselige, eigentlich viel gruseligere als ein Horrorfilm, Ausgangssituation, die ich mir vorgenommen habe. Da sind halt vier Leute und die wissen das alles. Und wenn sie es nicht im Kopf wissen, dann wissen sie es sozusagen in den Nerven und in den Reaktionen aufeinander, wie sie miteinander reden. Und die Frage ist, können sie was anderes lernen?
Ihr Stück heißt Die nötige Folter und mir ist da sofort der Name Daschner eingefallen. Der damalige Polizeivizepräsident von Frankfurt hatte ja versucht, im Entführungsfall von Metzler das Leben des Kindes zu retten, indem er eben dem Entführer auch mit Gewalt droht. Aber kann Folter tatsächlich nötig sein oder durch wissenschaftliches Interesse gerechtfertigt?
Das ist genau die Frage. Also
kriege ich darauf auch eine Antwort?
Ja, natürlich. Aber wie das bei den ganzen Antworten ist, die sich irgendwie lohnen, dann muss man daran irgendwie auch immer ein bisschen selber mitarbeiten. Also eine fertige Antwort gibt es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass der Bert Brecht, der ja mit Augsburg eng verbunden ist, weswegen ich für Augsburg genau dieses Stück machen wollte, ein Stück geschrieben hat namens Die Maßnahme, wo es darum geht, wenn ich sozusagen eine Veränderung der Gesellschaft will, muss ich dann nicht Sachen auf mich nehmen, muss ich nicht sozusagen Mittel akzeptieren, zum Beispiel der Selbstbestrafung, die das Ganze weiterbringen und sind nicht sozusagen für eine Veränderung einer Gesellschaft, die so im Loch steckt und die sich so furchtbar anfühlt für alle Mittel richtig. Und da wollte ich einfach an einen Extrempunkt gehen, der eben nicht einfach ist, wir lösen die Sache, indem wir den Schuldigen identifizieren und kalt machen, sondern die viel schwierigere Frage, wenn mein Ziel nicht ist, irgendjemanden loszuwerden, denn mir scheint, es gibt viel zu viele politische Bewegungen oder Richtungen, die denken, irgendwelche Einzelnen oder Gruppen von Menschen müssen mal nur loswerden, dann ist alles super. Wie ist es denn, wenn sich Leute ändern müssen und wenn ich mich auch ändern muss? Und da ist es nun so, das klassische Mittel, etwas einzusehen und etwas zuzugeben und ein Verhalten zu beeinflussen, wäre ja, wenn man das Schlimmste, das Strengste, das ernsteste Mittel nimmt, sowas wie Folter. Also jemandem was androhen oder antun, bis die Person irgendwie den Mund aufmacht. Das wäre die Geständniserzwingung durch Folter oder eben das Verhalten ändert. Und die Frage ist, man kann sehr leicht nach so einem die Helden kämpfen gegen die bösen Klischee sagen, da muss jemand besiegt werden. Viel schwieriger ist es, sich anzugucken, da muss jemand geändert werden. Muss er das? Muss sie das? Geht das? Darf man das? Wie verändert die Anwendung eines solchen Mittels die Leute, die das tun? Und wenn Sie fragen, gibt es eine Antwort? Der Witz beim Theaterstück ist, man hat mehrere Figuren und das heißt, es gibt möglicherweise mehrere Antworten. Und was ich mir wünsche, ist, dass die Leute halt rausgehen und sagen, die hatte recht, der hatte recht, nee, sehe ich anders. Und am besten reden sie miteinander, weil wir haben uns das alle miteinander eingebrockt und ich glaube, kein einzelnes Bewusstsein kann das lösen. Also Marx sagt an irgendeiner Stelle so schön und so schlimm, was der Kopf alleine macht, ist leider egal.
Otto Dietmar Dath über sein neues Stück Die nötige Folter. Ich danke für dieses Studio 9 Gespräch.
Vielen Dank.
Uraufführung ist dann morgen in Augsburg auf der Brechtbühne und weitere Termine am 23. Mai und am 2. Juni.